Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG, ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetall. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch.
Das ist Bern einfach Spezial von der Winterkonferenz vom Schweizerischen Gewerbeverband in Klosters. Für 3 Tage berichtet der Nebelspalter über das, was das Gewerbe eigentlich beschäftigt, aber das, was auch Leute aus Politik, Medien und Wissenschaft zu sagen haben. Und am Mikrofon ist heute Kasper Schwarzenbach und mein Name ist Camilotte und wir haben einen Gast mit uns, der schon einen Vortrag hat verhalten und über genau diesen Vortrag wollen wir reden. Kasper, stell unseren Gast doch gerne vor.
Merci, Cami. Herzlich willkommen, Herr Frey. Wir sitzen hier mit dem Staatswissenschaftler Christoph Frey von der Uni St. Gallen. Ihr habt an der Uni St. Gallen studiert, unter anderem. Ihr habt auch in Charlottesville in den USA studiert und auch in Paris. Und ihr habt eine Karriere gemacht zwischen dem Elfenbeinturm und der Privatwirtschaft. Ihr habt auch bei der UBS gearbeitet, ihr habt bei JP Morgan gearbeitet und ihr seid mal, wie ich gesehen habe, ein persönlicher Mitarbeiter vom CVP-Bundesrat Kurt Furgler gewesen.
Bis dahin ist alles absolut richtig. Danke für die Einladung und guten Tag.
Merci vielmals.
Aber ist das so eine Karriere, die man eigentlich als Wissenschaftler macht?
Nicht wirklich.
Ja.
Für so die reguläre wissenschaftliche Laufbahn bin ich viel zu fest in der Praxis gewesen. Und es sind Zufälle, ich würde gerne auch sagen Glück, dass ich mit 45 zurückgekommen bin an die HSG. Ich bin ein HSG-Alumnus und bin dann mit 45 zurückgekommen an die HSG. Und da ist nun wirklich nicht irgendwie vorzeichnet gewesen, sondern mehrere Umstände zu verdanken. Und weil ich eine gute Zeit hatte an der HSG bis zu meiner Pensionierung jetzt im letzten Jahr, würde ich sagen, sind es auch sehr glückliche Umstände gewesen. Im Rückblick muss ich sagen, wow, ist gut, dass es so gegangen ist.
Wir wollen ja über euren Vortrag reden an der Winterkonferenz. Und wir dürfen schon sagen, es sind ein paar steile Thesen in den Raum geworfen worden von Ihnen. Und ich möchte genau über die reden. Und fangen wir doch damit an mit der Schweiz. Dass die Schweiz eigentlich keine Aussenpolitik mehr macht, sondern Handelspolitik und vielleicht humanitäre Hilfsleistungen. Aber Aussenpolitik in dem Sinn nicht mehr. Was kann man darunter verstehen?
Zuerst einmal würde ich mich fest dagegen wehren, dass das steile Thesen sind, sondern ich habe vielmehr einfach versucht, ein bisschen zu sagen, was ich sehe. Und ich würde auch noch anfügen, dass man jede von diesen sogenannten steilen Thesen, Frau Lothe, wirklich auch gut kann.
Ich lebe für steile These, also ich bin total...
Jetzt vielleicht zu der Schweiz. Lassen Sie mir vielleicht die Aussage noch mal schnell ein bisschen erläutern.
Ja, unbedingt.
Die Aussage lautet, dass die Schweiz mit sehr viel Glück, durchaus auch mit sehr viel gesundem, praktischem Lebensverstand, es verstanden hat, in den letzten 250 Jahren relativ gut durch die Wellenschläge von der Weltpolitik, von der Europapolitik durchzukommen, mit Aussenhandelspolitik und Humanitärem.
Ja.
Da würde ich ganz ruhig dabei bleiben. Und wissen Sie, ich bin ja nicht der Erste, der das sagt. Jesus Gott, jetzt könnten wir zurückgehen. Allein schon die letzten 50, 60 Jahre, in den 60 Jahren, der Herbert Lüthi, ein grossartiger Historiker, der immer gesagt hat, dass die Schweiz eigentlich ein Land ist, wo Aussenpolitik sich zusammenfassen lässt in eine Abstinenz von der Aussenpolitik. Und gemeint ist natürlich, dass doch sehr konsequente Festhalten an der sogenannten permanenten Neutralität. Und die Grundhaltung von der Neutralität hat die Schweiz als Handlungsmaxime, als anleitendes Prinzip, würde man etwa sagen, geholfen, um sich tatsächlich sehr, sehr geschickt draussen halten aus politischen Bezügen. Dass wir immer angewiesen waren auf Export, dass wir immer gehandelt haben, das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis.
Aber ist die Neutralität das Erfolgsrezept von der Schweiz? Ich frage jetzt einfach völlig direkt los.
Und Sie kommen auch sehr klare, hoffentlich klare
Antwort. Ich hoffe.
Kein Land auf der Welt hat in den letzten, auch wieder, ich sage mal, ich nehme mal den Zeitrahmen von 250 Jahren, so stark und so nachhaltig profitiert von der Neutralität wie die Schweiz. Kein Land auf der Welt hat Neutralität so stark tiefenkulturell, heute würden wir sagen, identitär aufgenommen.
Also ein Selbstbild von der Schweiz.
Heute, ich würde sogar sagen, böse Zunge behauptet, dass Neutralität heute eigentlich nur noch eine Funktion hat, nämlich eine Identitätsfunktion.
Okay.
So sind wir. So wollen wir sein. So sind wir immer gewesen. Was für andere Mehrwert Neutralität heute noch generiert und ob die Neutralität tatsächlich mehr ist als eine identitäre Komponente heute, da ist ein Gegenstand von Debatten. Aber ja, es ist so, die Schweiz hat wie kaum ein anderes Land profitiert. Ich nehme ein bisschen plakativ die beiden Weltkriege vom 20. Jahrhundert. Ja, Gottfried Stutz, das legt niemand weg, dass Neutralität uns wirklich bewahrt hat. Aber jetzt kommt ganz ein wichtiger Zusatz, und der geht meistens ein bisschen verloren. Nämlich, dass die Welt, Geoökonomie, Geopolitik, dass die Rahmenbedingungen, in denen die Schweiz sich auch bewegt, auch im Herz von Europa, die haben sich nach dem Zweiten Weltkrieg fundamental verändert. Und diese Veränderungen sind an vielen von uns relativ spurlos vorübergegangen. Da kommt dann so ein bisschen das mithin heute fast schon Tragische, nämlich wir sind doch neutral, sind aber faktisch abhängig, erpressbar, nicht alles andere als unabhängig. Und wer nicht unabhängig ist, kann auch schlecht neutral sein. Wir haben im Februar 2022 wunderschön erlebt, oder auch sehr hässlich erlebt, wie erpressbar wir sind. Wir haben uns nach dem flächendeckenden Angriff von Wladimir Putin auf die Ukraine als neutral erklärt. Und zwar richtig neutral, integral neutral. Und dann sind zwei, drei Telefone gekommen und schon sind wir nur noch differenziell neutral gewesen. Vier Tage später hat der Bundesrat die Kehrtwende gemacht. Und das ist ein schönes, junges Beispiel dafür, wie wir in einer globalisierten Welt, von der wir enorm profitiert
haben. Kannst du mir, ich weiss, du wolltest eine Frage stellen, aber die brennt mir jetzt unter den Fingernägeln. Ganz ehrlich, ist nicht die Position von der Neutralität erstens eine sehr passive Position, die man hat? Und zweitens auch eine, die für das Gewisse sehr schwer erträgbar ist, weil man doch sich auf eine gewisse Seite stellen will und, machen wir das jetzt in Anführungszeichen, auf die gute Seite stellen, und man vergisst, dass die Position von der Neutralität ausgemacht wird von ganz anderen Sachen als dem Gewissen, sondern von den guten Diensten zum Beispiel, von der Diplomatie. Sie lachen mich gut, ich weiss es, aber ich muss es bringen, sonst würde mich als mein Doktorvater langsam in Probleme bringen. Aber ist das nicht so eine unangenehme, passive Position, die man auch kompensieren muss, um sie erträgen?
Entschuldigung, ich kann sie nicht unterbrechen. Ich habe darum ein bisschen geschmunzelt.
Nein, darum wollte ich es wissen.
Weil sie die Neutralität darstellen als etwas sehr Heeres, aber auch sehr Schwieriges und Anspruchsvolles.
Ja, weil die FDP, die machen mich alle fertig bei Podien. Irgendwo muss ich ja eine Position haben.
Für die Schweiz ist Neutralität vor allem auch ein Geschäftsmodell gewesen, das sehr gut funktioniert hat. Und vielleicht zur Passivität, einfach so viel sie sagen, das verdammt einem eigentlich ja zur Passivität.
Ja.
Ich würde doch gern Jesus. Oder Neutralität, auch vom Wort her, bedeutet keins von beidem. Ja, keins von beidem. Das heisst, man unterstützt keine von zwei Kriegsparteien.
Yeah.
Aber so wie ich könnte zum Beispiel sagen, da bin ich noch dabei, das ist passiv.
Also bin ich noch dabei.
Aber jetzt kommt ein sehr aktiv Teil. Und das ist das Geschäftsmodell von der Schweiz. Nämlich, dass wir in der, sagen wir mal, sicherheitspolitischen Abstinenz vom Neutralen, aber doch mit beiden auf der Grundlage vom Courant normal weiter Handelsbeziehungen pflegen. Und da haben wir ja, weiss Gott, auch genug in der Geschichte immer praktiziert. Und Achtung, das ist nicht irgendwie unlauter. Das ist im, das ist im Völkerrecht so festgeschrieben. Von dort her finden wir uns schon, dass da nicht per se etwas Komisches ist, sondern das Neutralitätsrecht, die Hager Konventionen übrigens, stipuliert vor allem von der grössten neutralen Macht vom 19. Jahrhundert, nämlich von der USA. Die USA sind die wichtigste und grösste neutrale Macht gewesen. Und wir verdanken gerade die Hager Konvention vor allem natürlich am Völkergewohnheitsrecht und dem, was die USA gepusht haben, Ende 19. und Anfang 20. Jahrhundert. Einfach nochmal, gerade besonders passiv. Ja, und jetzt komme ich zurück. Passiv im Sinn von, wir haben keine Aussenpolitik.
Ja.
Oder? Und jetzt haben Sie noch gesagt, Frau Lothe, aber dafür sind doch dann die guten Dienste. Und jetzt reden Sie halt
als Politikerin, das ist ganz schlimm.
Ja, aber jetzt reden Sie einfach von der Vergangenheit.
Tut ich das?
Wissen Sie, die guten Dienste
heute, haben wir die nicht mehr?
Da müssen wir, ja, wir müssen einfach nebeneinander stehen. Türkei, Norwegen, das sind heute die grossen. Auf der arabischen Halbinsel. Auch dem Irak, Katar, nicht? Dort haben wir heute gute Dienste. Aber hören wir bitte auf mit der Illusion. Wir haben da irgendwo noch eine Nische, wo wir mit sehr viel Know-how, nein, das sind einfach so residuale, es sind residuale Versatzstücke von einer grossartigen Tradition.
Da sind wir uns aber doch einig, oder? Dass das doch noch eine Tradition war.
Und wenn es um die Vergangenheit geht, sind wir wahrscheinlich fast alle einig.
Finde ich schön.
Jetzt, ihr redet davon, dass die Welt auch im Wandel ist, also jetzt nicht nur mit Blick auf die Neutralität und die guten Dienste. Wir sind nicht mehr der grosse Player, wenn es um diplomatische Verhandlungen oder um diplomatisches Vermitteln geht. Wie kann die Schweiz sich in dieser neuen Welt zurechtfinden? Wie können wir wieder mehr Bedeutung gewinnen jetzt in diesem Bereich?
Ja, dann brauchen wir das. Weißt?
Genau.
Gut. Ich glaube, die wichtigste Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt in eine gestaltende Rolle zurückkommen, die wichtigste Voraussetzung ist, dass wir mal anerkennen, was sich alles verändert hat. Mhm. Wo unsere Gründerväter auch 1848 Neutralität als Maxime in die Verfassung genommen haben, haben sie deutlich gemacht und deutlich auch festgehalten, heute würde man sagen, in den Minutes, im Protokoll, dass da etwas ist, was unter den damaligen Umständen sehr viel Sinn gemacht hat. Und wer wäre ich, so etwas in Abrede stellen? Da nehme ich mit viel Demut an. Nochmal, bis zum Zweiten Weltkrieg war die Welt so gewesen, dass die Neutralität nicht nur im Interesse war von der umliegenden Grossmächte, sondern auch in unserem eigenen, ureigensten Interesse. Ich erinnere uns einfach höflich daran, dass wir umgeben sind von Monarchien, die zum Teil recht aggressiv waren, dass wir umgeben sind von andersartigen politischen Gebilden und dass wir heute umgeben sind, auch wenn die Schweizer immer ein bisschen das Gefühl haben, eine halbe oder eine repräsentative Demokratie ist keine richtige Demokratie, aber ich würde trotzdem beliebt machen, nicht als steile These, sondern als Tatsache, dass wir umgeben sind von Rechtsstaaten, von gewaltteiligen Rechtsstaaten, von zum guten Teil auch republikanischen Rechtsstaaten, genau wie es wir auch sind. Mhm. Und ich sehe heute nicht so recht das Umfeld, in dem wir im Herz von Europa überhaupt noch uns schon stark würden unterscheiden, wie im 19. Jahrhundert. Damals haben wir immer gesagt, Sister Republic, mit den USA, eine neutrale eine republikanisch verfasste Macht. In Europa waren Monarchien, die hinter das Auge schaut. Ja, und da ist heute auch da wieder mit dem grössten Respekt für alles und alle. Aber da ist heute nicht mehr ganz so. Darum auf die Frage zurückzukommen, Frau Lothe. Wie kommt die Schweiz für sie? Ich glaube, das Wichtigste wäre, dass wir nur schon mal offen miteinander uns verständigen, was heute wie ist. Wir leben heute in einer Situation, wo ich ernsthaft von Mitbürgerinnen und Mitbürgern höre, wir gehen auf eine Unterwerfung zu mit Europa. Gleichzeitig geht man mit Gold und Rolex ins Weisse Haus. In meiner Wahrnehmung haben wir sehr viel festhalten an liebgewordenen Illusionen. Ich würde es vielleicht auch noch ein bisschen anders sagen. Wenn ich ins Bild passt bei uns in der Schweiz, wird einfach auch in der Schweiz ziemlich konsequent verdrängt. Und man macht sich an dem fest, was stützt, was wir da machen. Vielleicht das schönste Beispiel ist, wenn unser Bundesrat wunderbar sagt, wer gerade wieder die Schweizer Neutralität gelobt hat. Ist lustig, der Bundesrat macht mich nie aufmerksam auf all die, die wirklich Mühe haben mit dem, was wir da sagen. Und vor allem mit dem, was wir machen. Und noch viel schlimmer, mit dem, was wir nicht machen. Nämlich als einer der wohlhabendsten Wirtschaftsräume der Welt uns nicht beteiligen an der Produktion von Sicherheit.
Tun wir das nicht?
Das klarste
Beispiel sagen, wir können das nicht.
Brettfahrer.
Wir sind der Drittbrettfahrer.
Man kann ein bisschen härter sein und jetzt kommt der berühmte Satz nicht. Ich habe viel Kontakt mit Leuten im Ausland.
Ja.
Das sagt einmal jeder, wenn er seinen Standpunkt noch ein bisschen untermalen oder unterbauen. Jesus Gott, wie viele Leute im europäischen Umland sagen heute glasklar, dass wir Drittbrettfahrer sind. Natürlich sind wir Drittbrettfahrer. Wissen Sie, bis zum Zweiten Weltkrieg sind wir ziemlich ein agrarisches und ziemlich armes Land gewesen. Wir haben zuverlässig Wirtschaftsemigration produziert. Viele Leute sind ausgewandert, weil es keine wirtschaftliche Perspektive gibt. Heute sind wir weltweit in der Top 20. Ja, mit einem Markt von 9 Millionen Leuten sind wir in den 20 grössten Wirtschaftsräumen der Welt und massen uns an in einer bemerkenswerten Selbstwahrnehmung zu sagen, wir müssen zu der europäischen Sicherheit nichts beitragen, weil jetzt kommt es wieder. Wir sind ja neutral, souverän, unabhängig, nicht? Alle die Lebenslügen, die wir mit uns umeinandertragen. Und Entschuldigung, Frau Lothe, das sind keine steile Thesen. Sondern sagen Sie mir doch einmal umgekehrt, mit wem für untermalen, dass wir unabhängig und souverän sind, nachdem wir leider letzten 80 Jahren 4300 Mal völkerrechtliche Verträge ratifiziert haben. 4300 völkerrechtliche Verträge. Und mit jedem haben wir ein bisschen Unabhängigkeit eingetauscht gegen Wohlstand, Marktzugang, internationale Arbeitsteilung und so weiter. Das machen wir immer, ohne zu klagen.
Aber darum wäre es meine These auch, dass wir das wie verlernt haben, was Unabhängigkeit bedeutet, weil wir haben ganz viele Verträge mit anderen Partnern und das wird einfach nicht gesehen, dass man da einen Deal eingehen muss, dass die Bevölkerung das gar nicht weiss.
Entschuldigung,
gar nicht merkt.
Wie soll die Bevölkerung wissen? Wie soll die Bevölkerung irgendetwas merken, wenn unsere politischen Eliten unserer Schweizer steuerzahlenden Bevölkerung immer noch sagen, wir sagen souverän und unabhängig? Was ist dafür gelöst?
Das ist meine Frage.
Ja, aber Entschuldigung, jetzt kommt etwas wieder. Wir haben ein bisschen wir sind ein bisschen gehemmt, wenn es darum geht, unbequeme Sachen zu sagen.
Ja.
Und in der Schweiz sagen, dass man nicht souverän. Und in der Schweiz sagen, dass wir abhängig sind, ist sehr, sehr unpopulär. Sucht Sie doch einmal die Politiker, die ganz ruhig uns das sagen, obwohl wir eine der exportabhängigsten Volkswirtschaften der Welt sind, eine der globalisiertesten Volkswirtschaften der Welt sind, Und wir reden jetzt immer von der Schweiz und irgendwo, Entschuldigung, ist da genau auch die Schweiz. Wir sind Gottfried Stutz, der Nabel von allem. Und eigentlich bin ich gestern auf Klosters gekommen, und das war auch mein Vortrag gestern Abend, um gerade nicht über die Schweiz zu reden. Ich habe von der Schweiz 5 Minuten geredet, von 45 Minuten.
Ich habe ihr voll angeschaut, es ist wenig für die Schweiz. Ich
erklären, was sich in der Geopolitik verändert hat. Und wir sind jetzt bereits 20 Minuten dran, über die Schweiz zu reden. Und das ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wenn wir uns jedes Mal, aber wirklich jedes Mal, wenn es darum geht, dass wir über die Welt reden, wir hören eigentlich immer auf, über die Schweiz zu reden. Es ist immer noch der Nabel der Welt und das stört mich. Aber wirklich massiv.
Ihr habt in eurem Referat, ihr habt euch orientiert an einem Zitat von Antonio Gramsci. Und der hat gesagt, dass die alte Ordnung, also die alte Weltordnung, im Sterben liegt und die neue noch nicht geboren werden können. Und dass jetzt die Zeit der Monster sei. Das ist in Mitte vom 20. Jahrhundert, wo er das gesagt hat. Ist das, habe ich das richtig im Kopf?
Nicht Mitte 20. Jahrhundert, aber ja. Da hat er als ist ein italienischer Marxist, ein armer Hund, würde man heute sagen. Der Mussolini-Faschisten haben ihn, die italienischen Faschisten haben ihn ins Gefängnis geworfen. Wahrscheinlich etwa 1929 hat er da geschrieben, 1930, in einem berühmten Gefängnisheft. Und ich habe die Aussage darum einen Anfang gestellt vom Referat, weil man spricht heute, man redet heute immer von Umbruch. Und wenn man einen Umbruch, eben eine alte Ordnung, die stirbt, will festmachen, dann kann man nicht einfach 2022 mit der Ukraine anfangen, sondern dann muss man halt ein bisschen mehr die historische, sagen wir mal, die grosse Linie in den Blick nehmen, damit man den Bruch als solchen überhaupt kann erkennen. Mhm. Und darum habe ich angesetzt im Jahr 1910, vor dem Ersten Weltkrieg, und in der Rekonstruktion von unserer vertrauten Ordnung, an der wir in der Schweiz gerade auch so festheben, um die wirklich mal in einem historischen Längsschnitt ein bisschen rekonstruieren. Und die Kernaussage ist, die alte Ordnung, die alte Weltordnung, Pax Britannica, seit dem Zweiten Weltkrieg Pax Americana, mit einer US-amerikanischen Ordnungsmacht, da ist eine Weltordnung, die unheimlich stark westlich geprägt ist. Warum? Weil wir militärisch, technologisch, wirtschaftlich derart überlegen sind, dass wir bis in die 50er und 60er Jahre Kolonien hatten, uns bis zum Ersten Weltkrieg unsere eigene Überlegenheit nur können erklären über genetische, rassische Überlegenheit, dass wir bis in die 60er Jahre in Europa Menschen Zoos hatten, wo wir sind Nein, ich nehme das Wort, es ist ein Podcast, man muss aufpassen, wo wir sind Menschen anschauen, ja, aus der Kolonie. Aus der Kolonie, zu Basel hat man gesagt, Völkerschau, in Paris hat es geheißen, so immer, Brüssel, Liège, Lüttich und so weiter. Und
man hat immer einen Namen gefunden für das. Ich
habe gestern im Vortrag ein Foto gezeigt, Brüssel 1960. Menschen
Zoos.
Nicht? Und das, und warum zeigt man so etwas? Nicht zum einfach politisch unkorrekt durch die Gegend laufen, sondern zum aufzeigen, wie wir kognitiv in unseren Wahrnehmungen, wie wir aufgestellt waren bis in unsere Zeitgeschichte, bis in die Gegenwart. Ja? Ich bin 1960 geboren. Als ich geboren worden bin, sind wir noch Leute anschauen, durchs Gitter. Wir haben die Hierarchie in den Köpfen. Schau, die Amerikaner haben dann mit dafür gesorgt, dass man die Kolonien langsam in die Unabhängigkeit entlässt. Der Kolonialismus war moralisch bankrott gewesen, spätestens mit dem Mahatma Gandhi und Indien. Aber, und jetzt kommen wir ein bisschen in die Gegenwart. Der Bruch, der geopolitische Bruch, den wir erleben, hat maßgeblich mit zu tun, dass die ehemalige Kolonien, das sind 135 souveräne Staaten, alle jünger als 70 Jahre alt. 2/3 der Staaten der Welt sind jünger als 70-jährig. Die emanzipieren sich heute langsam.
Ja.
So, und wir in unserer Hyperfokussierung auf Trump, ja, Trump in der ersten Meldung, Trump in der dritten und Trump in der fünften Meldung, im Nachrichtenblock. Also das ist so etwas, was an uns einfach vorbeigeht, wie wenn es gar nicht passieren würde. Wir fokussieren auch da auf uns selber, auf den Westen. Und ich sage auch nicht, der Trump sei nicht interessant. Aber ich würde ganz ruhig, und das ist jetzt vielleicht eine steile These,
Frau. Oh, jetzt bin ich gespannt.
Ich würde doch ganz ruhig sagen, dass die Musik sowohl in dem politischen System wie wirtschaftlich und technologisch unterdessen auch noch an anderen Orten spielt und nicht nur in den USA. Und dem muss ich schon sagen, wir, die uns als offene Gesellschaft bezeichnen, die uns als offene, aufklärte Gesellschaft kennen, nicht? Wir sind ja hier in Europa, die ganzen Selbstwahrnehmungen, die sich immer weiter entfernen von dem, was heute technologisch, wirtschaftlich und auch in dem politischen System läuft. Und ich habe gestern Abend unter anderem das Beispiel gebracht von Indonesien, von China, von Gesellschaften. China ist vielleicht das klassische Beispiel von Gesellschaften, die vor 100 Jahren noch brutal demütigt worden sind. Nicht? Also vor 120 Jahren demütigt worden sind von europäischen Kolonialherren, später von den Japanern. Wenn ich mir heute so anschaue, was in China abgeht, in einer Mischung von Makroplanung, zu der Makroplanung kommt, ich würde mal sagen, ein relativ brutaler Wettbewerb in der chinesischen Privatwirtschaft, Makroplanung, wenn Sie da, oder auch den Staatskapitalismus in China, schauen Sie mal an, was aus dieser Mischung rauskommt. Mir hat man auch gesagt, an der HSG, wo ich studiert habe, ja, weißt du, das autokratische System, die können kopieren, aber Innovation ist unmöglich in einem autokratischen System.
Und was sagen Sie jetzt?
Ich würde ganz ruhig sagen, dass man vielleicht ein bisschen vorsichtiger werden und ein bisschen einmal schauen, was läuft denn da tatsächlich? Ich vermisse ein bisschen die Neugier, ich vermisse ein bisschen die Offenheit von der offenen Gesellschaft mit Blick auf Sozialmodell, wo es ein bisschen anders versuchen als wir. Wir sind völlig fixiert auf eine amerikanische sogenannte Demokratie, die wirklich stark degeneriert.
Also würde ich sagen, amerikanisch und einfach westlich, nicht westlich.
Nein, die USA sind natürlich westlich.
Ja, aber würde man sagen, macht es einen Unterschied, westlich oder amerikanisch? Dass man könnte noch sagen, es gibt noch irgendeine Diskrepanz zwischen doch Europa und den USA.
Nein, ich würde es auch hier versuchen, ein bisschen zusammenfassen. Ja. Den geopolitischen Umbruch. Oder der Umbruch, das eine ist in der globalisierten Welt. Globalisierung heisst Arbeitsteilung. Globalisierung heisst integrierte Wertschöpfungsketten im Weltmaßstab. Eine Folge ist, dass die anderen stärker geworden sind. China, die arabische Halbinsel, Türkei, Brasilien, Indonesien. Ich meine, schauen wir mal an, mit welchem Selbstbewusstsein die Gesellschaften heute darstellen. Eine zweite Folge von der Globalisierung, und auch eine ganz natürliche Folge, ist, dass Gegenbewegungen aufkommen. Warum? Weil Globalisierung nicht nur Gewinnerinnen und Gewinner produziert, sondern Globalisierung führt aus ihren eigenen Folgeerscheinungen heraus dazu, dass nicht alle Fans sind, sondern dass es sehr viele Leute gibt, ich sage mal grosse Minderheiten, in gewissen Gesellschaften auch Mehrheiten, die sagen, Globalisierung ist nicht so etwas Tolles. Warum? Ja, ich verliere meinen Job. Ich verliere aber auch, um mit Friedrich Merz zu reden, ich verliere auch ein bisschen das Stadtbild. Man könnte ja mal auf Gelsenkirchen gehen, schauen, wie es heute aussieht in Gelsenkirchen. Man könnte mal das deindustrialisierte Frankreich anschauen. Das ist eine Folge vom Outsourcing, also eine Folge von der Globalisierung, die auch Europa wohlhabender gemacht hat, die uns als Konsumentinnen überall nützt. Wir haben alle als Konsumenten Vorteil davon, dass wir diese Gadgets in Asien produziert und da günstig verkauft oder kann kaufen. Aber als Arbeitnehmer hat sehr viele Segmente von der Bevölkerung oder von Gesellschaften, auch im Westen, die globalisieren, erleben, als etwas, das Verlust mit sich bringt. Und jetzt kommt die zweite Gegenbewegung, das Gegenpendel zu der Globalisierung, nämlich
Politik.
Die Linkspopulismen, die Rechtspopulismen. Und bei allem Respekt, halt die vielen Leute, die gar keine Populisten sein wollen, sondern nur einfach sagen, ja, wer schaut denn mir?
Mhm. Ja.
Wer schützt mich? Und aus dem Verlangen nach Schutz und Sicherheit.
Also reden wir Marine Le Pen, Meloni,
Dezimmer. Genau, das sind Links- und Rechtspopulisten.
Aber das ist das, was ich erlebe. Meine ganze Familie ist aus Frankreich, aus dem Elsass. Ich meine, es ist ja nicht der Wirtschaftsstandort von Frankreich. Und genau das ist passiert. Eins zu eins. Es hat keine Wirtschaft, die floriert. Man geht auf Deutschland arbeiten, weil die einen Mindestlohn haben, der besser ist. Und dann geht man auf die Politik, die eben eine linke Wirtschaftspolitik ist von der Rechten, die dann einem verspricht, Mindestlohn und also Staatlichung, genau das.
Zum
genau, das verspricht man.
Sehr, sehr, oder die Wirtschaftspolitik völlig einverstanden mit Ihnen, Frau Lothar, wir finden uns. Das ist
an dem habe ich nie so Zweifel gehabt.
So weit links.
Ja?
Ich sage immer, und Achtung, da wird man dann ganz fest verzerrt und missverstanden, aber es ist ein national sozialistische Wirtschaftspolitik. Hat
ja
nicht mit dem Hitler zu tun.
Nein, überhaupt nicht.
Aber
wenn man das...
Sozialismuspolitik, die die Leute will schützen, ob das realistisch ist, Frau Lothar?
Ist das ist eine andere Frage. Aber wenn man sich das auf der Skala anschaut, die man hat, dann ist es genau das.
Und wenn man jetzt Le Pen, Giorgia Meloni, Alice Weidel, ja, um mal mit ein paar Fragen anfangen und dann aber weitergeht, kehrt wieder das Nazi Farage.
Ja.
Wenn wir überhaupt die Populismen in Europa aufnehmen und eigentlich dann auch noch weitergehen zum Viktor Orban.
Ja.
Wo wir dann bereits Populisten haben, die Macht anfangen zu konzentrieren, die auch von der Demokratie nicht viel halten. Und dann am Schluss kommen wir ausgerechnet zu dieser Ordnungsmacht, Pax Americana, die maßgeblich diese Ordnung gebaut hat nach dem Zweiten Weltkrieg.
Ja.
Multilaterale Diplomatie, inklusive multilaterale Problemlösung. Und ausgerechnet die Ordnungsmacht hat heute einen legitim gewählten Präsidenten, Donald Trump, der grossflächig sagt, Globalisierung hat Amerika geschafft, China reich gemacht. Und jetzt kommt Trump seine Wette. Dann muss die Globalisierung mit Zöllen und Verbot und Migrationsstopp nicht, wird China wieder arm machen und Amerika reindustrialisieren und wird uns wieder wohlhabend machen. Ob diese Wette aufgeht, ist auch eine ganz andere Frage. Aber jetzt sind wir ein bisschen bei den Umbrüchen. Ganz eine wichtige Aussage, die jetzt kommt. Die Umbrüche, die sind induziert zu einem guten Teil von innen und nicht von aussen. Wir erleben heute die Vereinigten Staaten, wo sich mausert von einer hegemonialen Ordnungsmacht, wo immer Völkerrecht verletzt haben. Immer. Mhm. Aber sie haben dazu geschaut, dass andere Völkerrecht respektieren müssen. Heute erleben wir den Übergang von einer Hegemonialmacht zu einer Macht, die sich zunehmend imperial tut gebärden. Ich muss immer lachen, wenn man mir sagt, das sei jetzt eine Donroe-Doktrin, also Monroe-Trump.
Donroe.
Sind dann eigentlich in der westlichen Hemisphäre. Ich habe ein bisschen Mühe mit dem, weil Trump von seiner ganzen Impulsivität her sich nicht auf etwas fokussieren oder reduzieren wie die westlichen.
Sie haben gesagt, dann aufgehört, ihn zu suchen, zu interpretieren.
Wir leben es ja jetzt im Iran. Trump mischt sich überall ein. Mhm. Über das Motiv können wir noch diskutieren. Aber vielleicht das Wichtigste, auch für das Verständnis, der Imperialmodus, den wir heute sehen mit dem Donald Trump, der hat schon ein starkes Grundmotiv, sowohl persönlich wie für sein Umfeld. Und das Grundmotiv ist ganz klar Extraktion. Give me money, give me gold, give me resources, critical resources, uranium, rare earths and so forth. Also, Entschuldigung, dass ich jetzt da ein bisschen ins Englische hineingehauen bin, aber was wir sehen, ist der Übergang von einer halbwegs verbrämten Ordnungsmacht, die sich mit viel Selbstbindung immer wieder auch eingebunden hat, in einen Modus operandi, in eine Funktionsweise von internationaler Politik, wo schon gar nicht mehr den Versuch macht, sich noch an völkerrechtliche Rahmenbedingungen zu heben. Können Sie wirklich alles vergessen? Heute haben wir einen Ordnungsmacht, eine sogenannte Ordnungsmacht, die sich emanzipiert von der Rolle als Ordnungsmacht und zu einer auf Extraktion erpichten imperiale Macht tut mausern. Und ich denke, das ist ein geopolitischer Umbruch, wo der Name verdient.
Ich würde sagen, auch wenn ich gerne da hocken bleiben und noch weiter debattieren, es ist ein gutes Schlusswort, das wir haben. Herr Professor Frey, vielen Dank für diesen Podcast und auch euch draußen, die zuschauen. Wirklich, kannst du schwarz machen, Lotte, wir sind hier im Kloster für euch an der Winterkonferenz vom SGV. Und wie immer könnt ihr uns unterstützen. Den Link gibt es unten in den Shownotes, weil nur so kann unabhängiger Journalismus entstehen.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG, ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetall. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch